Ja, Jesus, wir wollen dir einfach danken für den Morgen. Es ist ein spezieller Morgen, es ist der Ostermorgen, wo wir feiern wollen, dass du verstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Und Jesus, wir laden dich jetzt einfach ein, dass du in unsere Herzen hineinredest. Und wir sind vielleicht ganz unterschiedliche, auf unterschiedliche Art und Weise da heute. Du siehst die, die Freude haben an dem Morgen, Freude haben an dem Geschehen von Ostern, wo ihnen so viel sagt. Und Jesus, red du in diese Herzen hinein. Du weißt aber auch, ob es Leute da hat, die zulassen oder da sind, die vielleicht nicht recht wissen, wo sie stehen mit dir. Sie dich vielleicht nicht spüren in dieser Zeit. Und Heiliger Geist, ich lade dich einfach ein, dass du wirkst, dass du redest, dass du einfach Leben hineingüssest in unsere Herzen an diesem wunderschönen Morgen. Amen. Ja, es gibt immer wieder die unerhörten Nachrichten, die unglaublichen Nachrichten in unserer Welt. Die Momente, die man als historisch bezeichnet, die Momente, wo die Welt vorher und nachher nicht mehr die gleiche Welt ist. Ich glaube, wir kennen die alle, so die ganz grossen historischen Momente. 9-11, 11. September 2001 war so ein Moment. Man hätte sich nie vorstellen können, dass Terroristen ein Flugzeug in ein Hochhaus fliegen, bis es dann mal passiert ist. Der Fall der Berliner Mauer ist so ein historischer Moment, eine unerhörte Nachricht, eine unglaubliche Nachricht. Es gibt noch viele andere. Die erste Atombombe, 6. August 1945 und so weiter. Und das ist so globale, unerhörte, unglaubliche Momente, Nachrichten. Aber da gibt es ja auch in unserem Leben, so unerhörte Nachrichten. So ein Moment, wo etwas in unser Leben hineinbricht, wo von einem Moment auf den anderen unser Leben nicht mehr das Gleiche ist. Vielleicht die Nachricht vom Tod von einem geliebten Menschen kann so eine unerhörte Nachricht sein, ein unglaublicher Moment. Aber auch, wenn man zum Beispiel entlassen wird bei der Arbeit, dann ist das Leben irgendwie vorher und nachher nicht mehr das Gleiche. Aber es gibt auch die schönen, unerhörten, unglaublichen Nachrichten. Oder die Momente, wo man sich daran erinnert, wo das Leben vorher und nachher nicht mehr das Gleiche ist. Vielleicht erinnerst du dich an deinen ersten Kuss. Und das Leben war nachher nicht mehr gleich gewesen. Vielleicht erinnerst du dich an den Moment, wo du das Diplom in die Hand bekommen hast. Und die jahrelange Schinderei im Studium oder was auch immer endlich fertig war. Für mich so ein unerhört weltbewegender Moment war der Moment, wo ich meinen Sohn gerade nach der Geburt, meinen erstgeborenen Sohn, im Arm hatte. Da sind Gefühle in mir aufgekommen, das habe ich nicht gewusst, dass ich so etwas empfinden kann. Das war ein unerhört weltbewegender Moment. Und ich erzähle das alles, weil Ostern, das ist die Kategorie. Ostern ist nicht einfach irgendwie so ein, ja, auch noch schön, dass es das gegeben hat in der Geschichte, sondern das ist ein unerhört weltbewegender Moment in der Geschichte der Menschheit. Das ist ein Moment, wo die Welt vorher und nachher nicht mehr die gleiche war. Und einerseits war der Moment skandalös, weil die Behauptung der ersten Jünger war, dass Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist, auf eine Art, wie noch niemand vor ihm von den Toten auferstanden ist. Das ist die empörende Nachricht von Ostern. Die unglaubliche Nachricht von Ostern. Was aber auch skandalös ist an Ostern, ist, dass es wie so viele historische Momente nicht wiederholbar ist. Also das erste Mal auf dem Mond laufen wird nie wiederholbar sein, weil das erste Mal ist das erste Mal gewesen. Oder dass der Cäsar über den Rubikon gegangen ist, das ist nicht wiederholbar. Das sind einzigartige Momente in der Geschichte. Und Ostern ist so ein Moment. Ostern kann man nicht wiederholen. Weil das ist ein einzigartiger Moment in der Weltgeschichte, wo die Geschichte der Menschheit eine Kurve genommen hat, hin zum Guten. So unerhört weltbewegend ist der Moment von Ostern. Und wir werden heute Morgen in dieser Predigt nochmal eintauchen in ein Gebet von Jesus. Weil wir schliessen heute mit Ostern die Reihen ab über die unerhörten Gebete. Und unerhört haben wir immer in einem doppelten Sinn gemeint. Einerseits unbeantwortet, aber eben auch unglaublich unerhört, weltbewegend, solche Gebet. Und Jesus betet eben so ein Gebet, kurz nachdem er ans Kreuz muss. Und wahrscheinlich damals, wo die Jünger das zugelassen haben und gehört haben, was Jesus da betet hat, haben sie wahrscheinlich nichts verstanden von dem, was in dem Moment Jesus betet hat. Aber im Nachhinein, wir haben immer den Vorteil, dass wir zurückschauen können. Im Nachhinein sagt uns das Gebet von Jesus ganz viel über die Bedeutung und die Wirkung von Ostern. Von Karfreitag und Ostern. Und da werden wir uns in dieser Predigt ein bisschen näher anschauen. Das Gebet, das steht im Johannesevangelium Kapitel 17. Und das Gebet, das fängt so an. Jesus betet das. Er sagt, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Das ist ein unglaublich dichtes Gebet. Das ist das ganze Kapitel 17, ist ein langes Gebet, das Jesus betet. Und da könnte man ganz viel darüber sagen. Einfach eins, das immer wieder auffällt, wenn Jesus betet, das haben wir jetzt immer wieder gesehen in diesen Wochen, dass es etwas von dieser Nähe, von dieser tiefen Vertrautheit zwischen dem Vater und Jesus zeigt. Und Jesus betet eben das Gebet am grünen Donnerstag, an dem Tag, bevor er dann an Karfreitag gekreuzigt worden ist. Und man merkt etwas davon, dass Jesus wie, er ist jetzt ans Ende gekommen von seinem Auftrag. Er sagt, ich habe meinen Auftrag jetzt erfüllt. Und jetzt sagt er, in diesen nächsten Tagen, also jetzt mit Karfreitag und dann Ostern, sagt er, wird die ganze Herrlichkeit von Gott, die Herrlichkeit vom Vater, wirklich sichtbar und erkennbar. Jetzt die Frage ist, was meint Jesus da? Was versteht Jesus unter Herrlichkeit, wenn er das Wort braucht? Und da müssen wir ein bisschen in die Geschichte der Bibel hineingehen. Ich versuche einen Abriss zu geben, 2 Minuten, von dem Begriff von Herrlichkeit, weil der kommt schon ganz früh im Alten Testament vor. Und einfach gesagt bedeutet Herrlichkeit von Gott die besondere Gegenwart von Gott an einem Ort. Jetzt, man kann ja sagen, oder es ist ja so, Gott ist überall, weil Gott Gott ist. Das ist so eine Eigenheit von ihm. Aber Gott wählt manchmal einen Ort, wo er in seiner besonderen Gegenwart anwesend ist. Und das hat man dann im Alten Testament die Herrlichkeit von Gott genannt. Zum Beispiel hat Gott gewählt im Alten Testament, dass er in dieser Stiftshütte, das war so ein Zelt aus Blachen, wo das Volk Israel gebaut hat, im Tempel, wo sie 40 Jahre unterwegs waren. Und dort heisst es, wo sie das Zelt fertig gebaut haben, als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Also die besondere Gegenwart von Gott war in dem Zelt drin. Dann geht die Geschichte weiter und so. Israel kommt ins Land Kanaan, vielleicht kennen Sie die Geschichte. Und dann kommen sie auf Jerusalem und dann irgendwann, nach langen, langen Jahren, baut der König Salomo einen Tempel, gross und beeindruckend für den Gott von Israel. Und dann heisst es wieder, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn, da haben wir es wieder, die Herrlichkeit, die Gegenwart von Gott, war im Haus des Herrn gegenwärtig. Und dann, wenn ihr die Geschichte von Israel ein bisschen kennt im Alten Testament, nimmt die ganze schöne Geschichte eine traurige Wendung. Schritt für Schritt wird das ganze Volk ins Exil gebracht, bis zu dem Moment, wo der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Und einer der grossen Propheten im Alten Testament, der Hesekiel, ich weiß nicht, wer das Buch schon mal gelesen hat, ich glaube, die wenigsten unter uns. Aber Hesekiel hat eine Vision davon, wie die Herrlichkeit von Gott den Tempel verlässt. Also Gott geht aus dem Tempel raus und ist nicht mehr dort. Und der ganze Schluss von der Geschichte oder die ganze weitere Geschichte von Israel hat eine grosse Frage darüber, nämlich die Frage, wird Gott jemals wieder zurückkommen auf Israel? Wird Gott jemals wieder zurückkommen zu seinem Volk, zurück auf Israel? Oder zurück auf Jerusalem. Das ist die grosse Frage, die über diese ganze Geschichte vom Tempel und der Herrlichkeit von Gott so hängt. Und in diese Erwartungshaltung hinein kommt Jesus in die Welt hinein. Aber man muss noch sagen, sie haben ja den Tempel wieder aufgebaut unter dem Herodes. Aber nie findet man im Alten Testament oder in dieser Zeit zum Neuen Testament hin, dass die Herrlichkeit von Gott zurückgekommen ist in den Tempel. Und das war die Erwartungshaltung. Wann kommt Gottes Gegenwart zurück? Und der Johannes schreibt sein Evangelium das ist ein grosses Thema beim Johannes, weil er sagt, die Herrlichkeit von Gott ist in der Person von Jesus Christus zurückgekommen auf Jerusalem. Gott kommt zurück auf Jerusalem in Jesus. Und Jesus spitzt das in seinem Gebet zu und sagt, der Moment am Kreuz zeigt die Herrlichkeit von Gott in seinem ganzen Ausmaß. Jetzt müssen wir das schnell ein bisschen auf uns wirken lassen. Ich weiss nicht, ob das in deinem Kopf zusammenpasst. Das Kreuz und der Einfachheit halber mache ich für die Herrlichkeit ein Sünneli, wo leuchtet und glänzt und scheint. Passt das zusammen? Ein Kreuz und die Herrlichkeit von Gott. Passt ein zerschlagener, blutig geprügelter Jesus, der am Kreuz hängt, zusammen mit der Herrlichkeit, mit dem Glanz, mit der Gegenwart von Gott? Es ist eben eine unerhörte Herrlichkeit. Eine unerhörte, ich würde sagen, schockierende Herrlichkeit. Wie gesagt, bei Herrlichkeit, bei diesem Wort, denken wir vielleicht an Licht und Glanz und Pomp und alles ist gut und wunderbar. Der Johannes Hartl, ein katholischer Theologe, schlägt vor, dass wir bei Herrlichkeit weniger an Glanz und Pomp denken, sondern eher an Faszination und Schönheit. Also wenn Jesus da betet, dass an dem Moment vom Kreuz die Herrlichkeit von Gott sichtbar und erkennbar wird, dann könnte man das ersetzen und sagen, dass Jesus bittet, dass die ganze Faszination und Schönheit von Gottes Wirken sichtbar wird am Kreuz. Und noch immer haben wir vielleicht ein bisschen Mühe zu verstehen, was eine blutige Hand, was ein blutiger Rücken mit Herrlichkeit und Schönheit zu tun hat. Aber wir müssen verstehen, dass das Kreuz nicht nur einfach ein hässlicher Moment war auf dem Weg zu der Schönheit der Auferstehung, zu der Herrlichkeit der Auferstehung, sondern am Kreuz, dort wo Jesus gehangen ist, dort ist die Liebe, die hingebungsvolle Liebe von Gott auf geheimnisvoll schöne Art sichtbar geworden. Und nochmal, Schönheit und Herrlichkeit und Faszination, wenn wir vielleicht nicht in dem Sinn verstehen, wie wir es uns vorstellen, als etwas Harmloses und Nettes und Schönes, sondern als etwas Wildes, als etwas Kraftvolles. Ich erinnere mich noch gut, als wir als Familie mal in Griechenland in der Ferien waren und wir haben wirklich einen Wirbelsturm erlebt, wie ich das noch nie erlebt habe, später oder vorher jemals. Wir waren in so einem kleinen Häuschen, ganz nah am Meer. Und es war ein Ferienhäuschen und wir waren da als Familie und wir waren die halbe Nacht wach, weil wirklich ein Wirbelsturm über die Halbinsel weggefegt ist. Und es hat die ganze Nacht geblitzt und donnert neben uns. Gerade neben uns hat es, glaube ich, einen Elektrokasten gehabt. Dort sind auch x-sötige Blitze reingegangen. Also ich habe noch nie so gehört donnern wie dort. Es hat gewindet durch die Ritzen durch von diesem Häuschen und ich habe immer gehofft, wow, hoffentlich deckt es das Dach nicht ab. Es hat geregnet, wie ich es noch selten erlebt habe. Und am nächsten Morgen sind wir dann mit dem Auto ein bisschen auf dieser Halbinsel rumgefahren und haben wirklich es hat ganz viel Zerstörung gegeben. Zum Beispiel bei einer Tankstelle gibt es doch die Dächer, also wo so wie eine Halle machen mit und die ist einfach, das war einfach eine Tankstelle, wo das umkippt war, die ganze Konstruktion. Also das Ausmaß von dem Wirbelsturm war gewaltig. Und was mich dort irgendwo beschäftigt hat, war, dass die Kraft, die da spürbar war, so eine Faszination auf mich ausgeübt hat. Ich habe etwas gespürt von dieser Kraft, von dieser faszinierenden, von dieser wilden Kraft, die auch etwas Schönes in sich hatte. Nicht, weil die Zerstörung schön war, sondern weil die Kraft, weil der Sturm so eine wilde Schönheit in sich hatte. Dass die Blitz, dass das Donnern hat etwas von dieser wilden Schönheit gezeigt. Und ich glaube, ein bisschen so dürfen wir Karfreitag verstehen. Der Moment, wo Jesus am Kreuz war, war ein Moment, wo ein Sturm über Jesus hineingebrochen ist. Wo die Mächte vom Bösen über Jesus hineingebrochen sind. Und man etwas sieht von dieser wilden Schönheit von Gott, die sich dem Kampf stellt und die Kraft hat, zu bestehen, auch in dem Sturm drin. Das ist die Herrlichkeit von Gott. Das Kreuz und die Herrlichkeit an Karfreitag. Und dann kann man wie noch sagen, dass man an Ostern nachher noch eine andere Seite von dieser Herrlichkeit sieht. Vielleicht mehr die Seite, die wir als schön bezeichnen würden. Als nicht mehr so wild vielleicht. Weil Jesus betet dann in dem gleichen Gebet nochmal Vers 3: Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Und wenn wir den Vers lesen, bei ewigem Leben dürfen wir nicht nur ans Leben nach dem Tod denken. Wenn Jesus von ewigem Leben geredet hat, hat er nicht nur das gemeint, sondern hat eine völlig neue Qualität von Leben gemeint. Eine neue Qualität von Leben, die in der Begegnung mit ihm sichtbar wird. Und das merken wir in dieser Begegnung von der Maria und Jesus, die wir vorher gehört haben in der Lesung. Dort wird das so schön sichtbar, die Herrlichkeit von dieser Begegnung mit Jesus. Weil sie erkennt ja Jesus nicht, sie meint, er sei der Gärtner, aus welchen Gründen auch immer. Und dann heisst es dort, es so schön und einfach. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um und rief aus, Meister. Zwei Worte. Jesus spricht sie an, sagt ihren Namen. Und es ist ein Moment vom Erkennen. Erkennen ist so ein schöner Ausdruck aus der Bibel. Erkennen meint gleichzeitig ein Erlebnis, etwas Erfahrbares und dann trotzdem auch Wissen. Maria begegnet Jesus und macht im Kopf den Link, dass Jesus so verstanden ist. Und es braucht immer auch beides in unserem Leben. Wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus, ist es ein Erlebnis. Dürfen wir etwas erleben, dürfen wir etwas spüren. Aber wir dürfen auch unseren Kopf brauchen, der uns sagt, ja, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. So unerhört, so unglaublich, dass er tönen mag. Und für das, für diese Herrlichkeit, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ist er gestorben und auferstanden, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar und erkennbar wird. Und nochmal, Gottes Herrlichkeit ist nicht irgendwie so ein pompöser, äußerlicher, leuchtender Glanz, den man so vielleicht um den Kopf herum hat, sondern es ist eine unerhörte Herrlichkeit. Ein Gott, der sich auspeitschen lässt, ein Gott, der sich am Kreuz töten lässt, ein Gott, der von den Toten aufersteht, damit neues Leben, damit eine neue Welt möglich ist. Und ich glaube, das darf man wirklich als unerhört bezeichnen. Das darf man als empörend bezeichnen. Und gleichzeitig als wunderschön. Und das ist das, wo Jesus in dem Gebet, in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, wie man es manchmal auch nennt, dafür betet und ich glaube noch immer dafür betet, dass Leute eine Begegnung haben mit ihm. Um das geht es. Es geht um eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der jetzt noch lebt. Eine Begegnung, wie sie Maria damals hatte. Eine Begegnung, wie sie heute noch möglich ist. Eine Begegnung, wie wir alle wahrscheinlich, die hier innen hocken, schon mal hatten. Weißt du noch, wo du die erste Begegnung mit Jesus gehabt hast? Oder eine von den ersten Begegnungen? Was hat das verändert in deinem Leben? Weil für Maria war es ein bewegender, ein entscheidender Moment gewesen. Ein Moment, wo sich alles verändert hat in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir uns wünschen als Lenzkirche. Für das, was wir stehen als Lenzkirche, als das, was wir machen als Lenzkirche, hat das Ziel, dass Menschen Begegnungen haben mit Jesus. Eine echte, eine reale Begegnung mit Jesus. Und das ist heute ein Moment. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir werden ab Ende April sogenannte Alpha-Life-Übung machen. Und wenn du noch nie von dem gehört hast, dann möchte ich einfach sagen, es geht genau um das. Es geht um eine Begegnung mit Jesus. So wie Maria eine Begegnung gehabt hat. So wie andere eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt haben. An diesen Üben wird es um das gehen. Und wenn du dich sehnst nach so einer Begegnung oder jemanden kennst, wo du denkst, der müsste unbedingt so eine Begegnung mit Jesus haben, weil das hat mein Leben verändert, dann nimm doch so einen Flyer mit. Du vielleicht jemanden einladen. Es geht um Begegnung mit Jesus. Also das ist der erste Teil von dem Gebet. Es geht um unerhörte Herrlichkeit. Aber das Gebet von Jesus, die es kennen, ist da noch nicht fertig. Und wer jetzt denkt, ui, das ist ein langes Gebet und der Benni hat erst die ersten 5 Verse davon darüber geredet. Keine Angst, ich überspringe jetzt einen grossen Teil. Weil Jesus betet dann im Weiteren, dass die Begegnung, die die Jünger hatten mit ihm im Auferstandenen, dass sie das weitertragen in die Welt. Und wir alle sind Resultat davon, dass die Jünger das nicht nur für sich behalten haben, sondern rausgetragen haben in die Welt. Und dann am Schluss betet er auch noch für uns. Es heisst dort, ich bete nicht nur für diese Jünger, die er da vor sich hatte, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also auch für alle von uns, die heute an Jesus glauben. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, das ist eben das, was wir jetzt gerade darüber geredet haben, die Herrlichkeit vom Kreuz. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Also Jesus hat vorher für Herrlichkeit betet, jetzt betet er für die Kirche. Und spezifisch betet er für Einheit in der Kirche. Und wisst ihr, so viele Leute sagen immer wieder, ah, weisst du, Kirche ist ein Auslaufmodell. Das ist vorbei. Jetzt muss man neue Formen finden, das ist alles vorbei. Und ich denke mir manchmal, aber Jesus hat für die Kirche und für die Einheit der Kirche betet. Es kann nicht sein, dass das ein Auslaufmodell ist, wenn Jesus jetzt noch, damals und ich bin überzeugt, heute noch, betet für die Einheit und für die Kirche. Und das jetzt, das Gebet für Einheit, ist auch im zweifachen Sinne ein unerhörtes Gebet. Einerseits, das werden wir gerade sehen, hat Jesus eine mega hohe Sicht von Einheit und was das bedeutet. Und andererseits ist es wahrscheinlich eines von diesen Gebeten von Jesus, wo noch am wenigsten in dieser Welt erfüllt worden ist, wenn man so ein bisschen in die Kirchen rausschaut und in unsere Welt rausschaut. Aber zuerst ganz kurz, was versteht jetzt Jesus unter Einheit? Ich tue da mal so ein paar Böllchen zeichnen. Eines davon könntest du zum Beispiel sein. Für Jesus ist ganz klar, Einheit ist etwas Reales. So real, wie ich hier so Böllchen angezeichnet habe. Er vergleicht die Einheit, die die Leute, die an ihn glauben, sollen miteinander haben, mit der Einheit, die er mit dem Vater durch den Heiligen Geist hat. Und was das bedeutet ist, dass es kein Christsein gibt, ohne Teil sein von einer realen Einheit und Gemeinschaft. Es gibt nichts Solches wie Christ sein, ohne Teil sein von einer Gemeinschaft. Das ist man per Definition, wenn man zu Jesus gehört. Und Christen sagen manchmal so Sachen wie, das ist sicher niemand da innen. Also da, wirklich, ihr seid super in der Lenzkirche, das sagt sicher niemand von euch. Das sind so Christen, die ganz weit weg, und ich weiss es nur vom Hören sagen. Christen sagen manchmal, man muss doch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, um Christ zu sein. Das stimmt. Bis zu einem gewissen Grad. Weil die Leute, die sagen, man muss doch nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, um ein Christ zu sein, sind trotzdem auch die, die vielleicht ihre Kinder jedes Training fahren, weil sie ja Teil sind von einem Verein. Oder die keine Übung von ihrem Verein verpassen wollen, weil sie ja Teil von dem Verein sind. Es ist wahr. Christ sein bedeutet nicht, dass man jeden Sonntag, oder andersrum, man muss nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, um Christ zu sein. Christ sein ist mehr als nur in die Kirche gehen. Aber nicht weniger. Es ist etwas Reales. Einheit muss etwas Reales sein. So wie Jesus eine reale Gemeinschaft mit seinem Vater hatte. Das ist der Vergleich von Jesus. Das Zweite, was Jesus mit Einheit versteht, ist, dass es Nähe gibt, trotz Verschiedenheit. Oder in einer Kirche kannst du nicht auswählen, hinter wem das sitzt ist oder vor wem das sitzt ist. Und ehrlich, sind wir ja alle schon ein bisschen verschieden, oder? Es gibt die Roten und die Gelben und die Blauen und die Grünen. Jetzt kannst du dir überlegen, welche Farbe du bist. Und in der Einheit, in der Kirche, geht es nicht darum, um Gleichmacherei. Jesus betet nicht darum, dass er sagt, und macht, dass alle genau gleich aussehen. Dass alle genau gleiche Kleider haben, die alle genau gleiche Frisuren, dass man ja merkt, dass ihr Christen sind. Sondern er betet um Nähe trotz Verschiedenheit. Schaut, Verschiedenheit, Diversität dürfen wir feiern in der Kirche. Es ist super, dass wir alle anders aussehen. Es ist super, dass wir alle andere Interessen haben. Und trotzdem ist Nähe möglich. Und zwar, denn, wie entsteht denn die Nähe? Wenn wir alle uns zunehmend auf die Mitte, wo Jesus selber ist, wo der Heilige Geist selber ist, wenn wir uns alle immer mehr zu Jesus hin bewegen, wisst ihr, was passiert? Genau. Wir kommen uns gegenseitig auch näher. Ich finde das jetzt beängstigend, weil du eigentlich deinem Nachbarn gar nicht näher kommen willst. Aber so funktioniert Einheit in der Kirche. Es ist nichts, was wir aufdrücken und so tun, wie wenn wir uns alle mega gerne hätten, obwohl es gar nicht ist. Sondern, wenn wir alle Jesus näher kommen, wenn wir uns alle mehr dem Zentrum nähern, dann passiert es automatisch, dass wir auch einander näher sind. Und dass wir einander besser kennen und dass wir einander hoffentlich auch ein Stück mehr vertrauen. Und das Dritte, was für Jesus auch klar ist bei der Einheit, es ist ein Zeugnis von der Liebe von Gott. Weil so unterschiedliche Menschen, wie wir sind, wie wir zusammenkommen und zusammen unterwegs sind, das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gehen. Das kann nicht einfach etwas Natürliches sein. Und Jesus sagt, was uns verbindet, ist die Liebe von Gott. Und die ist ein Band und eine Einheit, die stärker ist als unsere Verschiedenheiten und vielleicht manchmal auch unsere Streit oder unsere Unverständlichkeiten. Die Liebe ist die Qualität, die uns zu einer Einheit zusammenbindet. So ein bisschen etwas von dem versteht Jesus unter Einheit, da können wir noch ganz viel darüber sagen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass es eines von diesen Gebeten ist in unserer Welt, das am wahrscheinlich eben wenigst erfüllt ist, wenn man in die Kirche raus schaut. Es gibt so viele Denominationen, es gibt so viele Abspaltungen und immer wieder neue, dass ja gerade Leute, die kirchenfern sind, das also auch als Vorwurf von uns als Kirche machen und sagen, was ist eigentlich los mit euch? Könnt ihr denn nicht miteinander, dass es so viele verschiedene Kirchen gibt? Und das ist eine Kritik, die wir uns auch stellen müssen. Und uns überlegen, ja, können wir denn auch mit anderen zusammen? Wie denken wir über andere? Aber ich habe es in dieser Reihe immer wieder gesagt, es gibt auch gute Gründe, warum gewisse Gebete von Jesus oder auch von uns noch nicht oder nicht erhört sind. Und ich möchte da einfach noch zwei kurze Gründe anfügen, warum das die Einheit manchmal so umkämpft ist oder unter Christen nicht so wirklich rum ist. Ein Grund ist mal ganz einfach, wir leben in einer komplexen Welt. Und wir reden heute von Ostern. Ostern ist ein weltbewegender Moment. Nach Ostern ist die Welt eine andere als vorher. Und trotzdem ist die Welt immer noch recht komplex und kompliziert und auch noch kaputt. Das sind jetzt 3 K gewesen. He? Komplex, kompliziert und kaputt. Und wenn Gebete nicht erhört werden, wenn die Bitte um Einheit von Jesus noch nicht vollständig erhört, dann liegt es einfach auch daran, dass die Welt komplex ist. Dass die Welt dynamisch ist. Und jede Generation wieder neu sich muss darum bemühen, dass die Einheit unter den Christen, Einheit unter den Kirchen bleibt oder gewahrt oder verbessert wird. Es ist etwas Dynamisches. Die Bitte um Einheit ist nicht so ein Gebet, das mal schnell abgehakt ist. So wie man mal, weiß auch nicht, für einen neuen Fernseher bittet und dann ist er da. Oder man bittet am Samstag für einen Parkplatz im überfüllten Parkhaus und dann hat man ihn oder hat man ihn nicht. Sondern die Bitte um Einheit ist etwas, das fortlaufend uns beschäftigen soll. Und unser konkreter Beitrag ist, dass wir immer wieder sollen um Einheit bitten. Wie Jesus. Um Einheit unter denen, die Jesus begegnet sind. Einheit unter den Kirchen. Und unser Beitrag ist auch, dass wir Teil sind von einer lokalen Kirche. Und auch, dass wir gut reden übereinander. Über die Leute, die vielleicht hier in die Kirche gehen, aber auch in anderen Kirchen. Dass wir gut reden über die Leute. Und noch ein zweiter Grund, wieso das Gebet von Jesus noch nicht ganz erhört ist, ist auch noch einfach ein Grund. Beziehungen sind kompliziert. Da muss ich niemandem sagen, da wissen wir, glaube ich, alle. Aber wir Christen dürfen nicht überrascht sein, wenn die Gemeinschaft unter Christen, wie so vieles andere in dieser Welt, auch nicht einfach optimal ist. Wenn Leute anderen Christen die Schuld geben, zum Beispiel, dass sie nicht in die Kirche gehen, dann ist das im besten Fall naiv. Im schlechtesten Fall feige. Weil es braucht immer Mut, Teil zu sein von einer Gemeinschaft. Es braucht Mut, Teil zu sein von einer realen Kirche. Es braucht Mut, Teil zu sein von einer Kleingruppe. Das braucht Mut. Weil das ist herausfordernd. Und wenn wir als Christen, wenn wir nicht zu hohe Erwartungen haben an die Kirche, vielleicht unrealistische Erwartungen an die Gemeinschaft, dann können wir die Schönheit und das Gute in der Kirche immer mehr entdecken. Auch wenn es nicht optimal läuft. Und auch da wieder ganz konkret, um die Einheit zu fördern, dürfen wir uns nicht als Einzelne nicht zu schnell angegriffen und übergangen fühlen. Nicht zu schnell denken, ich werde nicht gesehen oder ich bin übergangen. Nicht zu schnell das Gefühl haben, es hat etwas mit mir zu tun. Das ist das, was Jesus betet, rund ums Kreuz, rund um Karfreitag und Ostern. Er betet, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Und dass die Herrlichkeit sich in einer Einheit von denen zeigt, die ihn glauben. Es geht an Ostern um Begegnung. Um Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Gott. Und ich werde dir die Frage einfach mitgeben jetzt. Bist du dem Jesus schon begegnet? Und vielleicht ist heute ein Moment, wo Jesus deinen Namen ruft. So wie er den Maria gerufen hat. Vielleicht ruft er heute deinen Namen. Und er wartet darauf, wie du antwortest. Ob du dich umdrehst und ihn anschaust und sagst, und die Begegnung annimmst. Oder ob du dich vielleicht von ihm abwendest. Ich werde dir die Frage mitgeben. In die Ostern, in dem Moment, wo wir jetzt dann auch noch haben, im Lobpreis, bist du dem Jesus begegnet? Und die zweite Frage, die ich dir auch mitgeben möchte, bist du Teil von so einer Gemeinschaft? Bist du Teil von so einer Gemeinschaft, von einer realen Gemeinschaft? Wir sind als Lenzkirche so eine Gemeinschaft, eine reale Gemeinschaft. Wir sind da, jeden Sonntag. Wir sind da. Du bist manchmal nicht da, aber wir sind da. Und die Frage ist, bist du bereit, Teil zu sein von dieser Einheit, Teil zu sein von dieser Gemeinschaft? Weil für das ist Jesus gestorben und verstanden. Für eine Begegnung und für Einheit. Ich werde noch beten. Und ich lade dich ein, dass du die Augen zumachst und mit mir betest. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für die Menschen hier innen, oder die zulassen am Livestream, die nicht recht wissen, was sie für eine Beziehung zu dir haben. Ob sie dir schon begegnet sind als dem Auferstandenen. Jesus, dass du zu uns redest heute Morgen. Und wenn du heute da bist und die Frage in deinem Leben hast, kenne ich den Jesus? Dann ist heute ein Moment, um Ja zu sagen zu Jesus. Er spricht dich heute an, er spricht deinen Namen aus. Und du darfst sagen, ja, du sollst mein Herr und mein Gott sein. Und Jesus, danke, dass du uns geschaffen hast, dass wir Teil sind von einer Gemeinschaft und von einer Einheit. Und du weißt, wo uns das vielleicht schwerfällt. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder zusammenführst zu einer Einheit, uns zusammenbindest, weil wir einander brauchen. Und danke, Jesus, dass das so viele gute Auswirkungen hat, dass Ostern so eine verändernde Kraft hat. Und lass uns die Kraft heute erleben, heute in dieser Gemeinschaft. Amen.